Schön, euch alle hier zu sehen. Und wir danken auch Gott, dass wir diese Möglichkeit haben, hier heute in sein Wort zu schauen. Schlagt eure Bibeln schon mal in die Apostelgeschichte auf. Wie ihr wisst, befinden wir uns nun gerade in dieser neuen Serie. Wirklich sehr spannende Zeiten, die uns bevorstehen, was diese Serie angeht. Hier ein ganz tolles Bild, wie Gott Gemeinde sich gedacht hat und wie er sie gebaut hat. Nun, die ganze Menschengeschichte hindurch, wenn wir aufmerksam in der Schrift lesen, sehen wir, wie Gott sich ein eigenes Volk bereitet. Wir sehen nach dem Fall des Menschen in 1. Mose 3, von dem wir letzten Sonntag ja schon gehört hatten, dass Gott die Menschen nicht einfach nur fallen lässt und alleine lässt und sich einfach sich selbst überlässt, sondern Gott schützt sein Eigentum. Er hat die Menschen erschaffen, er beschützt sie auch, obwohl sie gefallen sind. Wir sehen, wie Gott Adam und Eva beschützt. Wir sehen, wie Gott Noah und seine Familie beschützt. Wir sehen, wie Gott Abraham und Isaak beschützt. Wir sehen, wie er Josef beschützt und durch das souveräne Handeln an seinem Leben die ganze Familie noch mit beschützt, woraus er sich dann letztlich ein Volk baut, nämlich das Volk Israel. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie er sich das Volk Israel auserwählt hat, dann ist das doch sehr erstaunlich, dass er sich nicht das besonders stärkste oder geistlichste Volk auserwählt hat, sondern er hat einfach ein Volk ausgewählt und seine Liebe darauf gesetzt. Hört mal kurz zu, in 5. Mose 7, 6 bis 8 ist die Rede hiervon. Gott redet und sagt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn über Israel, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Und darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott hat sich also sein Volk erwählt und er hat das schwächste und das geringste Volk genommen, hat seine Liebe darauf gelegt und es bewahrt auf übernatürliche Art und Weise. Denkt einfach mal nur an die 10 Plagen zum Beispiel, die er in Ägypten verwendet hatte, um sein Volk daraus zu retten. Oder wie er es über das Schilfmeer gebracht hat. Oder den Sieg in Jericho. Oder wie Gott Israel an allen Ecken und Enden, trotz ihres unendlichen Ungehorsams und Schwäche, immer wieder Sieg über Sieg geschenkt hat, obwohl die Feinde ihnen gegenüber viel zahlreicher und stärker waren. Gott hat sein Volk auf übernatürliche Art und Weise schon immer beschützt. Unser Text heute, mit dem wir es zu tun haben, das ist Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13, spricht nun eindrücklich von der Geburt eines neuen Volkes. Ein Mysterium, welches im Alten Testament verborgen war und für die alttestamentarischen Propheten noch nicht ersichtlich war, aber im Neuen Testament offenbart wird. Es geht um die Geburt der Gemeinde Jesu Christi. Wer ist das? Das sind wir. Das sind du und ich. Das sind wir hier zusammen. Das sind all die Menschen, die heute zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören, ihn durch Lieder zu loben und zu preisen und sich gegenseitig zu dienen, zu ermahnen und zu ermutigen. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und Gott ist nicht nur ihr Schöpfer, sondern er ist auch ihr Erhalter. Diese Gemeinde ist nämlich nicht unsere Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist nicht deine Gemeinde, es ist nicht die Gemeinde von irgendjemand anderem. Sie gehört Gott alleine. Sie ist aufgebaut nicht auf das Werk und Schlauheit von Menschen, sondern sie ist aufgebaut auf etwas viel Besserem, nämlich auf Jesus Christus. Hört mal kurz zu. Jesus verspricht uns das. In Matthäus 16, Vers 18, ein ganz wichtiger Text. Er sagt, nachdem Petrus den richtigen Glauben bekannt hat, spricht Jesus zu Petrus, ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen, also nicht auf ihn, sondern auf seinen Glauben, seine Aussage, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wer baut die Gemeinde? Jesus baut die Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Gott ist derjenige, der sie schöpft und der sie erhält und der sie baut. Es liegt nicht an der Kraft des Menschen. Und der Startschuss für diesen Bau finden wir heute hier in diesem Text. Und der Rest der Apostelgeschichte, den wir durchschauen werden, beschreibt eigentlich im Endeffekt nur diese eine Sache, wie dieses Versprechen, ich werde meine Gemeinde bauen, tatsächlich wird. Lass uns nun den Text zusammen lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn in jeder unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache, die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Ja, was soll das wohl sein? Es ist die Geburt der Gemeinde Jesu Christi. Wir werden heute sehen, dass es Gott ist, der diese Gemeinde ins Leben gerufen hat und der sie auch mit übernatürlicher Kraft versieht. Und wir werden darin erkennen, dass Gottes Macht in den Gläubigen, also uns, auch weilt und auch wirken kann und mag, um genau diesen einen Zweck zu erfüllen. Seine Gemeinde zu bauen, die er durch uns baut. Und wir werden hier zwei Punkte uns anschauen, um diesen Text ein bisschen aufzuschlüsseln. Wir werden erst den Beweis sehen dafür, dass die Gemeinde in übernatürlicher Kraft geboren ist. Und als zweites werden wir das Resultat davon anfangen anzusehen. Denn die nächsten Predigten werden das nur weiter zeigen, was das Resultat davon ist. Wir werden sehen, das Resultat, dass die Gemeinde in übernatürlicher Kraft lebt. Also zuerst der Beweis, das ist Vers 1 bis 3 und dann das Resultat, das ist Vers 4 bis 13. Lass uns mal mit dem Beweis beginnen, dass die Gemeinde in übernatürlicher Kraft geboren ist. Als Jesus in den Himmel auffuhr zu seinem Vater, ließ er eine Schar überzeugter, aber auch ziemlich vulnerable und schwache, abhängige Nachfolger zurück. Es war keine große Armee, wie ihr vielleicht gelesen habt, noch euch daran erinnern könnt. Wie viel waren es? 120 Nachfolger. Es hat mich schon immer irgendwie erstaunt, wenn ich die Apostelgeschichte gelesen habe. Denkst du irgendwie, 3 Jahre Jesus auf Erden. Mit all den Wundern und all dem, was er getan hat. Und am Ende sind es 120? Das ist kein großes Erfolgserlebnis, ja, wo man in irgendwelchen Missionsberichten vielleicht schreiben würde. Wenn man heutzutage einige von diesen Scharlatan-Predigern anschaut, dann kommen ja Millionen Menschen wöchentlich zum Glauben. Bei Jesus ging das nicht so. Auf jeden Fall diese 120, die waren nun hier zusammen und warteten. Sie warteten auf das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Nun, aber die Frage ist, wie würde diese kleine Truppe von unqualifizierten Nachfolgern diese große Aufgabe, den Bau der Gemeinde Jesu Christi, wie würden die denn das hinkriegen? Und die Antwort sehen wir nun in den folgenden Versen. Schaut euch mal Vers 1 an. Wir fangen hiermit an. Und als der Tag des Pfingstens sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Das sind die 120. Sie waren alle zusammen einmütig in einem Haus. Nun, was ist der Tag des Pfingsten? Wir reden ja auch viel über Pfingsten. Ja, Pfingsten ist in aller Munde. Es ist ein Wort, was auch für alles Mögliche schon verwendet wurde. Der Tag der Pfingsten ist im Endeffekt nur ein anderes Wort für das Fest der Wochen. Das Fest der Wochen ist ein alttestamentarisches Fest, das in 2. Mose 34 festgelegt wurde. Das griechische Wort nun Pfingsten, Pentecost, bedeutet 50. Wieso 50? Weil das Fest der Wochen immer genau 50 Tage nach dem Passafest gefeiert werden sollte. Und deswegen ist es in der griechischen Übersetzung Pentecost geworden und deswegen heißt es heute Pfingsten, aber eigentlich ist das das Fest der Wochen genannt. Und bei diesem Fest sollten die Anbeter, die Juden, die dann nach Jerusalem kommen, sie sollten die Erstlingsfrüchte ihrer Ernte mitbringen, um Gott zu opfern. Und deshalb wird es auch manchmal das Fest der Ernte oder das Fest der Erstlingsfrüchte genannt. Nun, wenn immer Gott Zeitpunkte in der Bibel festhält für uns, ist es sehr wichtig, diese nachzuvollziehen. Das ist nicht einfach nur so beiläufig am Fest der Wochen oder am Pfingstfest passiert, sondern dieser Zeitpunkt ist sehr, sehr wichtig. Dieser Zeitpunkt ist souverän von Gott geplant. Denn alles, was an diesem Tag geschah, drehte sich um was? Um die Erstlingsfruchtopfer. Es war in aller Gedächtnis und in aller Munde, meine Erstlingsfrucht gebe ich für den Herrn. Und wir sehen hier dass den genialen Plan Gottes, dass er diesen Tag und dieses Fest verwendet, um etwas Neues zu beginnen, etwas Erstes. Das ist der erste Tag der Gemeinde Jesu, in der wir leben. Und wir sehen im Folgenden, nicht heute, aber beim nächsten Mal, sehen wir die ersten Mitglieder dieser Gemeinde, beziehungsweise ein großer Teil davon, die 120 waren ja dann schon sozusagen. Aber wir sehen auf jeden Fall eine Erstlingsfrucht. Es rutscht. So. Also, es ging hier um die Erstlingsfrucht. Und die Erstlingsfrucht dieser Gemeinde ist dieser erste Tag, den Gott hier erbaut. Und das andere ist die ersten Mitglieder. Deswegen ist dieser Tag wirklich von Gott auch souverän gewählt. Es ist alles nach Gottes Plan und Gottes Wirken und Gottes Zeitplan. Jesus versprach seinen Jüngern, hört mal zu nochmal, oder ihr könnt es auch anschauen, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, nur die Seite vorher. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria bis an das Ende der Erde. Das hat Jesus ihnen versprochen, kurz bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Er sagte, ihr werdet Kraft empfangen. Und diese Kraft ist wer? Es ist der Heilige Geist. Er ist derjenige, der ihnen übernatürliche Kraft geben wird, um etwas zu tun, nämlich Zeugen zu sein in dieser ganzen Welt. Und so warteten diese Gläubigen einmütig und gemeinsam auf diesen Tag und wurden hier in unserem nächsten Vers vollkommen überrascht. Schaut euch Vers 2 an. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Das Wort plötzlich zeigt uns, dass es etwas überraschend war, was hier geschah. Das hatten sie nicht erwartet. Und wir alle haben ein bisschen eine Ahnung davon jetzt, in den letzten Tagen haben wir das ja alles gut miterlebt, wie so ein aufbrausender Wind sich denn anhören könnte, ja? Das ist eine wunderbare Steilvorlage für diese Predigt heute. Es ist zum Teil so laut gewesen, dass wir mussten zum Beispiel aus unserem Schlafzimmer ausziehen, weil du da nicht schlafen konntest. Das hat einfach so gepfiffen und gerüttelt und das war unglaublich, ja, was so ein Wind alles auslösen kann. Und stellt euch mal vor, das ist genau das, was da passiert ist. Also nicht der Wind, sondern nur das Geräusch war da. Aber was würde denn das für einen Aufruhr produzieren? Wir wissen es jetzt, ja. Die Gläubigen, die waren hier in einem Haus und der Lärm drang aber in dieses Haus über die Gassen hinein und brachte so ganz viele in Aufmerksamkeit. Schaut euch mal Vers 6 an. Das ist genau das, was passiert ist. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen. Gott startete diese neue Ära. Diese Ära der Gemeinde Jesu Christi, nicht in irgendeinem Hinterzimmer, nicht irgendwo nur für die religiösen Nachfolger von ihm, sondern er machte es offen in der Öffentlichkeit, sodass alle es sehen und hören konnten. Es war ein Spektakel an dem wichtigsten, einer der wichtigsten Festtage der Juden, wo diese Stadt voller Nachfolger und voller Pilger war. Alle konnten das hören. Später lesen wir, dass die Menge, die sich hier zusammenfand, mindestens 3000 Menschen befasste. Das ist in Kapitel 2, Vers 41, weil das ist die Zahl derer, die gerettet wurden an diesem Tag. Und da waren auch einiges an Spötter dabei, aber es waren also mindestens 3000, wenn nicht sogar noch deutlich mehr. Also dieser Beginn von dieser neuen Ära fand in aller Öffentlichkeit statt. Das Wort, was hier für Wind verwendet wird, und das ist wichtig zu sehen, Gott verwendet hier zwei Symbole, zwei Zeichen, die sehr bedeutungsschwanger sind. Dass hier das Geräusch von Wind stattfand und was wir danach noch sehen, die Flammen wie Zungen, das waren Symbole, die sehr bedeutungsschwanger waren und die Leute damals hatten das verstanden. Wir müssen uns aber noch ein bisschen Arbeit daran setzen, um zu verstehen, wieso diese Symbolik wichtig ist. Das Wort hier für Wind ist im Hebräischen und auch im Griechischen eine zusätzliche Bedeutung. Ja, wir wissen, bei uns hat das Wort Wind einfach nur Wind als Bedeutung, aber im Hebräischen und im Griechischen ist das Wort für Wind auch das Wort für Geist. Im Hebräischen ist das Wort Ruach. Ja, das ist ein Wort, was man auch hören kann. Ja, das kann man nicht aussprechen, ohne Wind zu produzieren. Und die Leute, die damals an diesem Ort vor Ort waren, die konnten diese Symbolik nicht übersehen haben. Das, was dort stattfand, war ein Geräusch wie ein Wind, aber sie wussten auch, dass das sehr gut mit der Verbindung mit dem Geist zusammen ist. Was drückt also die Symbolik aus? Sie drückt aus die übernatürliche Schöpfungskraft Gottes. Wie komme ich darauf? 1. Mose 1, Vers 1 bis 2, hört kurz zu. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Im Alten Testament wird der Heilige Geist, er kommt wirklich im Alten Testament auch schon vor, wird der Heilige Geist immer als Gottes Atem dargestellt. Es ist das kreative, mächtige, heilige, lebensstiftende Wirken Gottes in dieser Welt. Das ist der Heilige Geist. Als er hier in 1. Mose 1 über den Wassern schwebte, was tat er da? Er schuf Leben. Ein Kapitel später, in 1. Mose 2, Vers 7, lesen wir davon, wie Gott aus toter Materie einen Körper produzierte, der so aussieht, nicht wie du und ich, der hat wahrscheinlich viel besser ausgesehen, aber ein menschlicher Körper, der aber noch tot war. Hört mal kurz an, 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde. Und was tat er dann? Er blies den Odem des Lebens, Ruach, in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Atem Gottes, der immer wieder auch als der Heilige Geist dargestellt wird, ist lebensspendend. Im Neuen Testament lesen wir das auch, ähnliche Dinge, über Nikodemus zum Beispiel, der etwas Unverstand Jesus gegenüber brachte, als es um die Wiedergeburt ging, ihr könnt euch erinnern. Dort sprach dann Jesus zu ihm in Johannes 3, Vers 4 bis 6. Erst spricht Nikodemus und sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Gott wählte also dieses Zeichen von Wind, obwohl es keinen Wind gab, aber dieses Geräusch, bei der Geburt der Gemeinde, um genau das zu kommunizieren. Die Gemeinde Gottes kommt in das Leben alleine durch das Wirken Gottes, durch den Heiligen Geist. Wenn irgend jemals in dieser Gemeinde, auch in dieser Gemeinde oder in irgendeiner anderen Gemeinde, von Leben, von geistlichem Leben die Rede sein kann, dann alleine nur, weil der Geist Gottes das wirkt. Nicht wir in unserer eigenen Kraft. Das zweite Zeichen, was wir noch finden, spricht es noch deutlicher. Schaut euch Vers 3 an. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Wenn das Brausen ein Anzeichen ein Symbol für den Geist Gottes und seine Gegenwart war, dann ist das nächste Zeichen ein Symbol für die Gegenwart Gottes selber. Besonders im Alten Testament ist diese Gegenwart Gottes oft mit Feuer ausgedrückt. So zum Beispiel bei dem Bund, den Gott mit Abraham schloss. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber bei diesem Bund kommt es vor, dass Gott dann zwischen den Opferteilen hindurchläuft in der Vorstellung von Abraham. Und er wird dort als rauchender Glutofen und Feuerfackel beschrieben. In 1. Mose 15, Vers 17 können wir das nachlesen. Oder bei der Berufung Mose. Diese Geschichte kennt ihr noch alle ganz gut. Mit dem brennenden Busch. Ja, der Busch, der voller Feuer steht, aber doch nicht verbrennt. In 2. Mose 3, Vers 2. Oder bei der Flucht aus Ägypten. Als Gott nachts in einer Feuersäule sein Volk leitete. Oder am Berg Sinai, als er auf den Berg Sinai stieg, in 2. Mose 19, Vers 18, wird seine Gegenwart als Feuer dargestellt und Blitz, als er auf diesen Berg hinabkommt. Auch im Neuen Testament lesen wir diese Symbolik wieder. In Hebräer 12, Vers 29. Denn unser Gott ist ein was? Ein verzehrendes Feuer. Diese Symbolik dürfte den damalig AT-festen Menschen nicht entgangen sein. Und so finden wir hier an diesem wichtigen Ereignis diese Symbolik wieder, die allen Menschen deutlich macht. Gott ist derjenige, der diese neue Ära Leben eingeben wird. Und Gott ist auch derjenige, der hier da ist und diesen Moment hält. Nun, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass es den Menschen schwerfällt, Gottes Gegenwart zu beschreiben. Vielleicht kennt ihr die Stelle aus Ezekiel. Ich lese euch mal kurz vor. Ezekiel 1, 13 bis 16. Ezekiel versucht hier, die Gegenwart Gottes zu beschreiben. Und dies war die Gestalt der lebendigen Wesen. Ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Und die Feuerkohle fuhr zwischen den lebendigen Wesen hin und her und das Feuer hatte einen strahlenden Glanz. Und von dem Feuer gingen Blitze aus. Die lebendigen Wesen aber liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze. Als ich nun die lebendigen Wesen betrachtete, siehe, da war je ein Rad auf der Erde neben jedem der lebendigen Wesen bei ihren vier Gesichtern. Das Aussehen der Räder und ihre Gestalt war wie der Schimmer eines Chrysolits. Und alle vier hatten die gleiche Gestalt. Sie sahen aber so aus und waren so gemacht, als wäre ein Rad mitten in einem anderen Rad. Okay. Ezekiel ist durcheinander. Es ist unmöglich für uns, Gottes Gegenwart zu beschreiben. Und deswegen beschreibt Lukas das auch so. Er sagt nicht, es war ein Wind, es gab keinen Wind. Er sagt nur, das hörte sich an wie ein Brausen von einem mächtigen Wind. Wie ein Brausen. Und dann sagt er noch dazu, es waren Zungen wie Feuer. Es war nicht wirkliches Feuer. Es waren keine wirklichen Zungen, aber es war so wie. Also wenn Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen oder seine Gegenwart sehen, fällt es ihnen unglaublich schwer, hier genau und präzise zu sein. Aber der Punkt ist der, Gott ist hier in diesem Moment. Am ersten Tag der Gemeinde ist Gott gegenwärtig. Und dann sehen wir in unserem Text weiter, dass diese Feuerzungen sich zerteilten und auf jeden einzelnen von diesen Menschen hinieder auf sie herabkam. Und diese Symbolik ist auch klar. Alle Gläubigen an diesem Ort bekommen die Kraft Gottes. Das heißt, diese Gemeinde, die hier entsteht, ist von Anfang an schon mit der Kraft Gottes ausgestattet, die er gegeben hat. Und wir haben übrigens vorher gelesen, diese Gläubigen saßen da und sie waren überrascht von dem, was da geschah. Das heißt, es ist nicht etwas, für was sie gebetet hatten oder für etwas, was sie sich irgendwie nun erkauft hatten oder durch irgendwelche Aktionen in die Tat umgesetzt hatten, sondern das ist etwas, was Gott zu seinem Zeitpunkt in seiner Art und Weise gewirkt hat. Wir können Gottes Gegenwart in unser Leben nicht herbeizaubern durch irgendwelche Aktivitäten. Gott macht das. Und so beginnt der Tag der ersten Gemeinde, dieser neuen und wirklichen Realität mit einem deutlichen Anzeichen, dass es Gott ist, der diese Realität geboren hat und dass er es ist, der dieser Gemeinde und der Gemeinde danach Kraft verleiht. Wieso ist das wichtig? Die Gemeinde Jesu Christi, auch diese Gemeinde oder jede andere Gemeinde, die wir haben, kann nicht mit dem Atem des Menschen überleben, vorankommen und schon gar nicht die Pforten des Totenreichs abwehren. Wenn wir denken, dass wir das in unserer eigenen Kraft und Macht tun können, haben wir verloren. Nur das unendliche Wesen, nur die lebensspendende Kraft des Heiligen Geistes, nur die allsouveräne Macht, Schöpfermacht Gottes kann die Gemeinde bauen, nicht du und ich. Und wenn wir sonst nichts hören heute, dann lass uns das zumindest hören. Wir benötigen seine Kraft und seine Macht in unserem Leben, damit irgendetwas aus dieser Gemeinde wird. Wir leben, wie ihr das alle mitbekommt, in Zeiten des Umbruchs, nicht nur hier in unserer Gemeinde, sondern auch in unserer Gesellschaft. In der Gemeinde müssen wir in der nächsten Zukunft ein paar Leiter ersetzen oder einen Leiter ersetzen und wir müssen die Frage beantworten, wie wir mit dem immer knapp werdenden Platz umgehen. In der Gesellschaft leben wir in immer zunehmender Unmoral, in Lügen, im Wahnsinn und Machtspielerei von Menschen, das irgendwo an den Grundsätzen dieser Gesellschaft sägt. Und wir müssen uns als Gemeinde fragen, wie positionieren wir uns? Wie stehen wir zu Obrigkeiten? Was ist uns eigentlich als Gemeinde wirklich wichtig? Welchen Auftrag haben wir? Und weißt du was, es ist richtig gut zu wissen, dass das nicht an unserer Weisheit liegt, wie wir hier vorangehen. Der Herr führt auch diese Gemeinde in all diesen Fragen, in der Kraft des Heiligen Geistes, in einer übernatürlichen Art und Weise. Er hat sein Leben für sie gegeben. Er hat diese Gemeinde in Existenz gerufen. Er bewahrt sie auch, solange die einzelnen Teile, die einzelnen Bausteine dieses Gebäudes vom Geist erfüllt bleiben und von ihm geführt bleiben. Und dann müssen wir uns keine Sorgen machen, was in der nächsten Zukunft passiert. Das ist ein gewaltiger Trost, besonders in turbulenten Zeiten. Und das bringt uns zu meinem zweiten und letzten Punkt, das Resultat von dieser Gegenwart Gottes und seiner übernatürlichen Macht, mit der er die Gemeinde gebiert, sehen wir in den Versen 4 bis 13. Und wir konnten eindrücklich sehen, wie Gott diese Gemeinde gebaut hat. In den folgenden Versen sehen wir nun das Resultat von dieser Kraft. Schaut euch Vers 4 an. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wir finden im Folgenden, nicht nur in diesem bis zu Vers 13, sondern darüber hinaus, ein paar Anzeichen davon, wie Gemeinde in der Zukunft auszusehen hat. Und eins von diesen Zeichen an diesem ersten Tag war ein Wunder. Alle Gläubigen bekamen die Fähigkeit, in einer Sprache inklusive der Dialekte zu reden, die zuvor sie noch nie erlernt hatten. Schaut euch Vers 5 bis 6 an. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Die Gabe der Sprachenrede war eine Gabe von Sprachen von Menschen. Menschen sprachen, die jeder damals verstand. Und diese Sprachenrede, dieses Wunder, hat nun mehrere Aspekte, die wir uns kurz anschauen müssen. Erstens war es genau das, was Jesus vorher gesagt hatte. Hört mal kurz zu. In Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, sagt Jesus, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der vor mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Gott befähigte diese Menschen auf übernatürliche Art und Weise, die Wundertaten Gottes, diesen Menschen zu erzählen, die aus allen möglichen Nationen und Regionen kamen. Schaut euch Vers 7 bis 11 an. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist, was Jesus ihnen versprochen hatte, was passiert wird, wenn der Heilige Geist kommt. ihr werdet meine Zeugen sein in dieser Welt und ihr werdet meine Zeugnisse reden. Nun, wenn die Menschen hier sagen und fragen, sind dies nicht alle Galiläer? Das ist ein bisschen beleidigend gewesen. Denn im Grunde sagten sie, sind diese Menschen hier eigentlich nicht ungebildet? Wie kommen die dazu, solche Sprachen auf einmal reden zu können? Und das war auch so, ja. Das waren hier nicht die Linguisten, die hier zusammenkamen, sondern das waren ganz normale Menschen, auch zum Teil ungebildet. Und das macht dieses Wunder an diesem Tag noch deutlicher. Niemand hätte damals sagen können, das ist nicht wirklich ein Wunder. Das ist einfach, die haben das sich vorher irgendwie zusammengewürfelt und gelernt. Vielleicht mit Rosetta Stone oder so. Das Wunder der Sprachenrede ist also ein ganz spezielles Werkzeug, was wir hier sehen. Ein Werkzeug für die Evangelisation, für das Weitergeben von Gottes Wort und Gottes Taten. Wenn wir die Liste genauer durchgehen und uns genauer anschauen, sehen wir 17 Kulturkreise, die hier genannt werden. Das ist eine gewaltige Anzahl von Sprachen, die hier auf einmal gesprochen wurden. Und das heißt, 17 Kulturkreise heißt nicht 17 Sprachen, sondern mehr als das. Und jeder von diesen Menschen, die damals da waren, diese 3000 plus aus diesen 17 Kulturkreisen, hörten einen von diesen 120, die da waren, in einer Sprache reden, die sie kannten, in der sie geboren wurden. Und das war ein Zeichen, dass hier etwas Übernatürliches passiert. Also das ist das erste Resultat. Zur damaligen Zeit war dieses Wunderzeichen. Das Zweite, was dieses Wunderzeichen aussagt, ist aber auf der anderen Seite auch ein Zeichen des Gerichts. Und zwar gegenüber dem jüdischen Volk. Paulus berichtet das in 1. Korinther 14. Hört mal kurz zu in Vers 21 bis 22. Er schreibt dort und sagt, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Er redet hier in erster Linie über das Volk Israel, über das ungläubige Volk Israel. Weil das, was Paulus hier zitiert, ist Jesaja 28, 11 bis 12. Wenn man sich diesen Kontext dort anschaut, sind das Verse, die im Kontext von Gericht gegenüber dem sorglosen Volk Israel stehen. Und somit ist dieses Wunder, was wir hier sehen, auch eine Warnung an alle hartherzigen Juden, dass Gott hier nun, und das ist ganz besonders für die religiösen Leiter, dass Gott hier nun etwas Neues macht. Etwas, was nicht mehr exklusiv nur für sie ist, sondern etwas, was darüber hinausgeht. Ein neues Volk sich erbaut, aus dem Israel auch teilhaben kann. Gott verwirft Israel nicht, aber er macht etwas Neues. Und er warnt sie hierdurch und sagt, dieses Zeichen der Sprachen ist auch dafür da, dass ihr wisst, jetzt beginnt dieses Gericht. Also die Gabe der Sprachenreden war das erste Resultat, was wir hier als diese neue Gemeinde sehen. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, das ist nicht die Norm. Ja, vielleicht sitzen hier einige und haben sich gefragt, heißt das jetzt, wir müssen das auch machen? Nein, es ist nicht die Norm. Gott gab dieses Wunder in einem ganz speziellen Moment, in einem ganz speziellen Kontext. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass diese Art von Wunder noch ein-, zweimal vorkommt, aber auch mehr nicht. Wir wissen von Paulus, dass dieses Wunder diese Gabe der Sprachenrede allgegenwärtig war in den Gemeinden, aber es war nicht die Norm. Es ist sogar im Gegenteil so, dass wenn man sich die Apostelgeschichte anschaut und die Entwicklung der Gemeinde auch mit in die pastoralen Briefe hineingeht, dann sehen wir ganz deutlich den Rückgang von diesen Wundergaben. Uns fehlt die Zeit heute, um dieses Thema wirklich, wirklich aufzumachen. Deswegen nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in seinem Wort deutlich macht, dass die Geistesgaben, diese Arten von Wunderzeichen, nur für eine kurze Zeit notwendig waren. Und nach dem Etablieren der Gemeinde, nachdem Gemeinden entstanden sind mit Ältesten und mit Menschen zusammen, die eine kanonisierte Schrift hatten, also die eine Zusammenfassung hatten von dem, was Jesus gesagt hatte. Darüber hinaus waren diese Wunderzeichen nicht mehr notwendig. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für einen anderen Tag. Ich möchte auch nicht den Fokus wegbewegen von dem, was diese Textstelle heute eigentlich aussagen möchte, nämlich, dass die Gemeinde Christi eine geistliche Gemeinde ist weil sie durch ihn und von ihm ins Leben gerufen wurde. Und um das noch besser zu verstehen, schauen wir uns Vers 4 nochmal an. Da ist etwas, was wir noch nicht besprochen hatten. Dort lesen wir, dass die Gläubigen vom Geist erfüllt wurden. Nun, es ist wichtig zu wissen, dass vom Geist erfüllt zu sein nicht das Gleiche ist, wie vom Geist getauft zu sein. Die Taufe durch den Geist geschieht nur ein einziges Mal, und zwar an dem Tag, an dem du und ich errettet wurden. Paulus schreibt davon im 1. Korintherbrief, und er sagt in 1. Korinther 12, 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Es ist einmal passiert, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Die Taufe des Heiligen Geistes bringt also Zugehörigkeit zu Gottes Volk und Einheit miteinander. Ohne diese Geistestaufe sind wir also wirklich außerhalb von Gottes Volk. Aber dieses Erfüllen vom Heiligen Geist, das kann man immer wieder aufs Neue. Das bedeutet nicht, dass der Geist Gottes irgendwann mal verloren geht und wir müssen ihn wieder auffüllen wie so eine Flasche, die ein Loch hat. Nein, das ist nicht im Sinn hier. Hier ist mehr die Rede von einem geistlichen Leben. Vom Geist erfüllt sein bedeutet viel mehr, in ihm zu wandeln. Das ist, was erfüllt sein bedeutet. Es macht ein geistliches Leben aus, in seiner Kraft und nicht in der Schwäche des Fleisches zu wandeln. Wir lesen das in der Apostelgeschichte von mehreren Leuten, zum Beispiel Petrus. Er wurde ja an diesem Tag schon erfüllt. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 4, wird er wieder erfüllt. Ist wieder die Rede von erfüllt im Geist. Und dasselbe auch mit Paulus und mit Stephanus werden wir auch in der Apostelgeschichte öfters mal lesen. In der Schrift gibt es auch keinen Befehl an irgendjemanden von uns, dass wir uns von dem Geist taufen lassen sollen. Das ist etwas, was Gott tut. Aber es gibt Befehle, sich von ihm füllen zu lassen. Das beste Beispiel, Epheser 5, 17 bis 18. Paulus schreibt hier, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hier geht es nicht darum, um zu sagen, wir dürfen keinen Alkohol trinken, sondern es geht darum, lass dich nicht von irgendwelchen anderen Sachen leiten und beeinflussen, sondern lass dich vom Heiligen Geist leiten und beeinflussen. Also wenn wir danach streben, nach Gottes Geboten und in seiner Liebe und Heiligung zu wandeln, dann ist diese übernatürliche Kraft Gottes in uns. Dann sind wir erfüllt von ihm. Aber dieses Erfülltsein kann man auch abdrehen oder dämpfen, indem man ungebrochen in Sünde lebt, indem man unbußfertig auf Wege geht, die man weiß, nicht richtig sind, indem man im Ungehorsam lebt. Das dämpft das Wirken des Geistes. Und danach bräuchtest du wieder Füllung von diesem Geist. Die Gläubigen hier aber in Apostelgeschichte 2 bekamen dieses Erfülltsein als Geschenk sozusagen, dieses erste Mal von Gott gegeben, als ein Muster für ihr Leben, wie das weiterlaufen soll. Wenn sie wirklich im Geist wandeln, wird Gott durch sie wunderbare Dinge tun. Und das ist auch für uns so. Das trifft auch auf dich und auf mich zu. Wenn wir danach streben, wirklich im Geist zu wandeln und wirklich nach ihm zu laufen und auf ihn zu hören, im Gehorsam zu wandeln, wird auch Gott durch unser Leben wirklich wunderbare Dinge tun. Wenn wir aber eigensinnig sind und unsere eigenen Wege gehen, dann halt eben nicht. Dann fehlt diese übernatürliche Kraft in uns. Nicht, weil der Geist nicht mehr in uns ist, sondern weil wir nicht mehr erfüllt sind von ihm. Nun, die Reaktion der Leute zu diesem Spektakel sehen wir dann noch in den letzten zwei Versen, Verse 2 bis 13. Und es ist nämlich Erstaunen und Spott, genau die Reaktion, die wir auch heute erleben können. Schaut euch kurz Vers 12 bis 13 an. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Also die einen hatten wirklich Interesse daran, sie waren interessiert an dem, was jetzt hier gerade passiert ist, und die anderen spotteten. Und das ist auch das, was wir heute in der Öffentlichkeit sehen, was wir um uns herum sehen. Manche sehen das, was Gott in uns wirkt, sieht das veränderte Leben von anderen, und sie werden selber gezogen und sie sind selber interessiert und selber erstaunt, was Gott in dem Leben von anderen alles machen kann durch seine übernatürliche Kraft. Und andere sehen diese übernatürliche Kraft und spotten darüber, weil sie nicht loslassen wollen von ihrem eigenen Weg. Und dann letztlich noch eine Konsequenz, die wir auch hier in diesem Abschnitt sehen, ist, dass durch Gottes Wirken die Gemeinde in Einheit zusammenkommt. Einheit ist ein geistlicher Teil der geistlichen Gemeinde. Ihr könnt mal in diesem Abschnitt zu Hause einfach mal all die Worte zählen, die über Einheit reden. Das sind solche Worte wie alle, einmütig, jeder. Das sind Worte der Einheit. Und auch das ist ein großer Teil, ein wichtiger Teil von diesem ersten Tag der Gemeinde Gottes. Jesus betete in Johannes 17 dann, das kennen wir vielleicht, für diese Einheit, damit die Welt weiß und versteht, dass Gott wirklich da ist und dass Gott wirklich existiert und dass sie in seiner Kraft auch wirklich wandelt. Einheit ist ein wirklich sehr hohes Gut. In der nächsten Predigt, ich bin kein Prophet, aber ich denke mal, in der nächsten Predigt werden wir von einem weiteren Resultat über diese unnatürliche Kraftwirkung, unnatürliche, übernatürliche Kraftwirkung an der Gemeinde hören. Und das ist nämlich, dass wir hier sehen, dass Petrus Gottes Wort auslegt. Was macht die Gemeinde zuerst, nachdem Gott all das für sie getan hat, diese Wunder getan hat und die Menschen gezogen hat? Was macht die Gemeinde zuerst? Ihre erste Tat? Predigen. Das ist, was sie tut. Sie predigt. Und sie macht es nicht einfach nur so, sondern Petrus legt wirklich Schrift aus. Nicht wie wir, immer nur einen schönen Text, sondern er nimmt drei Texte. Aber trotzdem, es ist die Auslegung von Gottes Wort. Wir werden sehen, dass durch diese Predigt 3000 Menschen zum Glauben finden. Das ist gewaltig, ja, an einem einzigen Tag. Ja, wir alle wünschen, die predigen, ja, dass das auch so passieren würde, ja, dass jeder Einzelne, der das hört, zum Glauben findet. Das ist aber etwas, was der Geist in den Menschen wirkt. Also dieser Abschnitt, den wir uns heute angeschaut haben, über die Geburt der Gemeinde, ist extrem wichtig. Es ist ein extrem wichtiger Abschnitt, weil sie uns zeigt, wie die Gemeinde beschaffen sein soll und wie sie eigentlich an sich im Wesen beschaffen ist. Gott hat sie geboren, das heißt, sie ist seine. Gott hat sie geboren, das bedeutet auch, sie ist geistlich, weil wir gerade vorher auch schon gelesen haben. Das, was aus dem Geist ist, ist was? Geistlich. Die Gemeinde muss geistlich sein. Es ist eine geistliche Realität. Sie ist nicht ein Verein, sie ist nicht irgendeine Zusammenkunft, sie ist nicht eine Organisation oder eine Institution. Die Gemeinde Gottes ist ein geistliches, lebendiges Wesen, das durch seine Kraft erhalten wird. Wenn wir ihn rausnehmen, ist nichts mehr da. Es ist keine Gemeinde mehr. Und jeder hier, der in dieser Gemeinde ist, der Teil von der Gemeinde ist, der muss und darf und kann im Geist Gottes wandeln, um das zu erhalten. Das ist keine Option, denn Gott lebt nun in dir und auch durch dich. Das sind die Konsequenzen von seinem übernatürlichen Wirken in uns. Aber es ist auch eine Ermutigung und eine Chance. Es ist eine Ermutigung und eine Chance, weil wir wissen können, trotz all unserer Schwächen und all unserer Unfähigkeiten und all unserer Nicht-Erwachsenseins im Glauben, kann Gott vieles bewegen, wenn wir an ihm dranbleiben, wenn wir geistlich bleiben. Es ist nämlich seine Gemeinde, in der sein Geist regiert. Und wenn wir daran bleiben, dann passieren übernatürliche Dinge. Und ich rede jetzt nicht von Wunderzeichen, sondern ich rede hier vielmehr von Errettung, von Erbauung, von heiligem Leben, von Weisheit, die von oben kommt und in schwierigen Situationen geistliche Entscheidungen treffen zu können. Das sind Wunder, weil das ist uns als Mensch unmöglich. Und wenn du nun weißt, dass Jesus Christus am Steuer deines Schiffes oder dieses Schiffes sitzt und steht, nicht sitzt, sondern steht, was musst du denn noch fürchten? Vor welcher Zukunft fürchten wir uns denn? Wenn wir an all die Sachen denken, die uns bevorstehen, machen wir zwei Gottesdienste oder nicht? Was wird mit der Gemeinschaft? Das sind alles richtige, gute Fragen. Aber wo ist unser Glaube? Wenn das die Gemeinde Jesu ist und er baut sie, dann werden wir auch durch solche Dinge gute, weise Wege finden. Und wir alle sind dazu aufgerufen, in diesen Momenten, ob es nun die Herausforderungen in der Gemeinde sind oder ob es die Herausforderungen in der Welt sind, immer auf ihn zu schauen und an ihm festzuhalten und geistlich zu wandeln, damit wir eine geistliche Gemeinde bleiben können. Ich schließe mit der Antwort auf die Frage, was bedeutet es denn eigentlich, geistlich zu wandeln? Ich lese euch einen Vers vor. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Vers 23, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wenn wir geistlich wandeln wollen, muss unser Leben das sein. Voller Liebe, voller Freude, voller Friede, voller Langmut und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wisst ihr was? Das ist nur dann möglich, wenn der Geist Gottes in dir lebt. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Erinnerung daran, dass es deine Gemeinde ist, Herr. Dass es deine Gemeinde ist, auch die hier gebaut wird, dass du derjenige bist, der sie mit Macht von oben auch versehen hat. Herr, bitte hilf uns, dass wir nach dir wandeln, Herr, dass wir wirklich im Geist wandeln, dass wir uns nicht leiten lassen von Philosophien der Menschen oder von unseren eigenen Wegen, sondern dass wir uns leiten lassen von dir, dass wir in dir und in deinem Wort bleiben, dass wir nah an dir heranbleiben, damit du auch hier in dieser Gemeinde, in dieser Zusammenkunft, dass du auch da deine Macht wirken kannst durch deinen Geist. Herr, wirke du durch uns und durch deinen Geist in uns und hilf uns, das nie zu vergessen, dass wir in einer geistlichen Gemeinschaft leben und nicht in einer Institution, nicht in einer Firma, sondern in etwas, was du wirkst und du baust. Und wir können uns vollkommen auf dich verlassen. Danke, Herr, für dieses Versprechen. Amen.